Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung. Hallo Alfred.
Hallo Marco.
Die Amerikaner haben gewählt. Donald Trump wird der nächste US-Präsident. Wieder. Er war es ja schon vor acht Jahren.
Vor vier Jahren auch.
Du hast die Wahl verfolgt heute Nacht, hast du mir verraten. Du bist extra aufgestanden.
Ja, extra nicht, aber ich war irgendwie dann um 3, 3:30 war ich dann wach, habe gedacht, jetzt schaust du es dir mal an. Aber da war es eigentlich schon entschieden, weil da sah es schon in den Swing States so aus, dass er da doch überall recht, nicht klar vorne liegt, aber so klar vorne liegt, dass er die dann auch holt. Und am Ende, ich glaube, ist immer noch nicht ganz entschieden.
Aber ein bisschen ausgezählt und offiziell ist es noch nicht, aber ja.
Ja, es ist so gut wie sicher. Also die Poly-Market-Quote für Kamala Harris wird schon gar nicht mehr angezeigt.
Es ist nicht so unentschieden wie vor 4 Jahren, da war alles ein bisschen knapper, da musste länger.
Und das ist eigentlich die allerwichtigste Nachricht, dass es einen klaren Wahlausgang gibt. Und am Ende, gut, ich hatte jetzt keine Präferenzen, ich mag ehrlich gesagt beide Kandidaten nicht, aber am Ende ist es vielleicht sogar besser, dass es Trump geworden ist, weil wenn Harris gewonnen hätte, wäre es sicherlich auch zu Anfechtungen und Betrugsvorwürfen und Ähnlichem gekommen. Also so liegen die Fakten auf dem Tisch und für die Börse ist dann auch der in Anführungszeichen bessere Kandidat gewählt worden.
Für den Bitcoin sowieso, das haben wir im Vorfeld so oft besprochen.
Genau.
Und heute Nacht ist es dann auch passiert, er ist, als es sich angedeutet hat, dass Trump gewinnt, auf einen Rekord hochgestiegen.
Genau, das alte Hoch, diese 73.700, die wir da schon im März erreicht hatten, die sind endgültig gefallen. Wir waren in der Spitze, glaube ich, bei 75.300, sind jetzt wieder ein Stück zurückgekommen, quasi auf das Ausbruchsniveau. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Es war ja so, dass im Vorfeld der Wahl der Bitcoin noch mal kurz doch recht deutlich unter die 70.000 gefallen ist. Und da hatte man so ein bisschen das Gefühl, ja, vielleicht doch Zweifel, dass Trump nicht die Wahl gewinnt. Wobei jetzt Trump auch nicht das Ein und Alles für den Bitcoin ist. Ich meine, letztendlich sind es doch andere Faktoren, die den Bitcoin bewegen. Aber es ist natürlich schon wichtig, dass man auch politische Unterstützung erfährt. Und dem wird jetzt so sein. Ich bin noch mal gespannt. Trump hat ja gesagt, er will am ersten Amtstag den SEC-Chef rausschmeißen, der ja auch eher skeptisch gegenüber dem Bitcoin ist. Ob er das dann macht im Januar, wenn er vereidigt wird. Aber natürlich, klar, für den Bitcoin ist es gut. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Eigentlich nach so einer langen Seitwärtsphase, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, müsste es eigentlich eine sehr deutliche Bewegung nach oben geben. Ich denke mal sogar Richtung 80.000, das hat übrigens auch Bernstein gesagt, die Analysten, dass bei einem Wahlsieg von Trump der Bitcoin bis zur Vereidigung, also bis Anfang Januar, auf 80.000 bis 90.000 Dollar steigt. Im Falle von einem Wahlsieg von Kamala Harris wären es 50.000 gewesen, das Ziel. Also das wird jetzt nicht in einem Rutsch gehen auf 80.000 oder 90.000, aber vielleicht kommt wirklich noch ordentlich Dynamik rein, dass viele, die jetzt abgewartet haben, wie die Wahl ausgeht, jetzt dann doch, ich will nicht sagen, gezwungen sind, den Bitcoin zu kaufen, aber es gibt doch oder gab und gibt viele Investoren, die ja vielleicht auf den Rücksetzer gewartet haben, die auf den Ausbruch gewartet haben und jetzt ist der passiert und jetzt sind doch einige vielleicht drauf und dran und wollen, müssen, können den Bitcoin doch als Asset-Klasse in ihr Portfolio aufnehmen.
Gibt aber natürlich ein paar Aktien aus dem Krypto-Universum und einige hast du uns heute auch mitgebracht. Wir schauen mal auf Marathon Digital. Es ist natürlich die Frage, wie nachhaltig diese Trump-Geschichte ist, weil politische Börsen haben kurze Beine und es könnte natürlich auch da der Fall sein, dass es dann doch nach 2, 3 Wochen ja hat gewonnen. Okay, Thema vorbei.
Ja, kann auch sein, aber ich glaube tatsächlich, dass wahrscheinlich sogar im Vorfeld diese Unsicherheit, wer die Wahl gewinnt, den Bitcoin ein bisschen gebremst hat und dass diese Bremse jetzt einfach raus ist. Wir hatten ja in den letzten Wochen doch erhebliche Mittelzuflüsse in die ETFs, bis auf die letzten 3 Tage vor der Wahl. Da gab es dann wieder Abflüsse. Wie gesagt, da war man noch mal verunsichert, aber jetzt ist das eigentlich vom Tisch. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der Bitcoin jetzt tatsächlich ordentlich kräftig weiter steigt und das hohe Niveau auch halten wird. Klar, es wird volatil bleiben, das ist keine Frage. Das liegt einfach daran, dass immer weniger Bitcoins frei handelbar sind, immer mehr Bitcoins in festen Händen. Und insoweit werden dann auch die Miner profitieren. Marathon Digital ist ja einer der größten. Und da sieht man es auch über Nacht. Das habe ich jetzt vorher noch rausgeholt. Da gab es noch keine US-Vorbörse. Bei Robinhood wird ja die ganze Nacht durchgehandelt, neuerdings. Und da war die Aktie mit 11% im Plus. Man sieht es, es waren auch schon mal deutlich mehr. Es waren, glaube ich, schon in der Spitze 15%. Die Bewegungen sind jetzt doch sehr, sehr stark und vielleicht auch ein bisschen übertrieben, gerade bei den Aktien. Aber natürlich bewegt es die Kurse, weil Marathon ist genauso, oder Mara, wie sie jetzt heißen, genauso wie viele andere Bitcoin-Miner, halten auch große Bitcoin-Bestände. Ich glaube, das haben wir auch dabei.
Mhm, das heißt auch noch in der zweiten Grafik.
Es gibt ja unterschiedliche Bitcoin-Miner. Die einen, die ihre Bitcoin sofort verkaufen und sofort das Cash generieren, und die anderen, die ihre Bestände halten. Und hier sieht man mal die orange Linie, das sind die Bitcoin-Bestände. Das sind im Moment 27.000 Bitcoin. Und das Grüne, das ist der Wert des Bestandes in US-Dollar. Da ist man jetzt bei, ja, ich glaube 1,7, 1,8 Milliarden. Und das ist in etwa so grob knapp die Hälfte des Börsenwerts. Also schon erheblich, dass diese Bitcoin-Miner, was sie da angehäuft haben. Und insoweit auch doppelt verständlich, dass der hohe Bitcoin den Kurs bewegt, weil die Bestände sich verteuern. Und weil zweitens natürlich auch das Bitcoin-Mining, das Hauptgeschäft, profitabler wird.
Dann muss hier aber noch so ein bisschen der Ausbruch erfolgen, ja, der ist nicht geschehen.
Also ist auch nicht mein Favorit, ich habe sie jetzt nur mal mit dabei, weil sie auch in Deutschland tatsächlich in den letzten Tagen eine der meistgehandelten Aktien war und das jetzt wahrscheinlich auch heute sicherlich auch so sein wird. Aber es gibt da, glaube ich, spannendere Bitcoin-Miner, wie zum Beispiel den folgenden.
Ja, perfekte Überleitung. Hat Blas mich gar nicht mehr. Hat 8.
Genau, Hat 8 habe ich tatsächlich auch im Mylon Report im August gekauft bei ja, ungefähr 10 Euro, also etwa so auf diesem Niveau. Sind wir jetzt rund 60-70% im Plus. Zuletzt dieser starke Anstieg und jetzt über Nacht dann auch nochmal, sehen wir auch gleich noch, ich glaube auch über 10% höher die Aktie. Und Hut 8 ist auch ein Bitcoin-Miner, der Bitcoins hält. Da sieht man aber, dass, wie gesagt, orange der Bitcoin-Bestand, dass der eigentlich so in den letzten zwei Jahren sich kaum noch verändert hat. Also auch Hut 8 ist dazu übergegangen, die Bitcoins am Markt zu verkaufen, was ich eigentlich auch besser finde, denn man muss sich noch ein zweites Risiko ans Bein binden, indem man quasi auf den Bitcoin nochmal als Asset-Klasse spekuliert. Klar, das hat jetzt Sinn gemacht, das wird wahrscheinlich auch weiter Sinn machen, aber besser ist dann doch, sich gleich davon zu trennen. Das Besondere bei Hut 8 ist tatsächlich auch noch, dass man nicht nur das Bitcoin-Geschäft macht, sondern man ist seit einiger Zeit auch dabei, oder man ist jetzt eingestiegen in das KI-Business. Man verkauft Rechenkapazitäten an KI-Firmen. Und das ist zum einen natürlich heiß begehrt, zum anderen ist es auch weitaus ertragreicher als das Bitcoin-Mining. Da sind Gewinnspannen von über 90% möglich. Also die Bitcoin-Miner, die das machen, finde ich besonders gut. Und dazu gehört Hut 8. Spannende Geschichte und sicherlich noch nicht am Ende der Bewegung.
Haben noch einen Wert aus dem Sektor Bitcoin Group, und da sehen wir jetzt auch schon die direkte Reaktion, weil es ist ja ein deutscher Wert, wird schon gehandelt.
Genau.
Liegt 10% im Moment gerade zu.
Da sind wir 10% im Plus, was eigentlich viel, viel zu wenig ist, weil Bitcoin Group, man betreibt ja die Krypto-Plattform Bitcoin.de, das ist das Kerngeschäft, aber man hält auch selber sehr ordentliche Bitcoin-Bestände. Ich habe es heute Morgen nochmal nachgerechnet. Aktuell sind die Bitcoin-Bestände ungefähr 55 Euro pro Aktie wert. Und wir sehen es, der Kurs liegt bei 58,90 €. Also das operative Geschäft wird gerade mal mit 4 Euro bewertet. Bei 5 Millionen Aktien sind das 20 Millionen Euro. Das ist viel zu wenig. Das operative Geschäft müsste meiner Meinung nach mindestens im Bereich 150 Millionen Euro liegen, also 30 Euro pro Aktie. Und wenn ich die 30 Euro nehme, die 55 Euro, die die Bitcoin-Bestände und die Ethereum-Bestände wert sind, kommen ja 85. Das wäre dann so eigentlich der faire Kurs. Und man sieht es ja auch, als der Bitcoin erstmals Richtung Allzeithoch damals 73,7 gestiegen ist, da war die Aktie bis auf 70 Euro hoch. Und jetzt ist der Bitcoin deutlich höher als damals, aber die Bitcoin Group ist deutlich tiefer. Also hier ist noch kräftig Luft nach oben.
Dann lassen wir ein bisschen die Bitcoin-Geschichte hinter uns, bleiben aber bei Profiteuren von der Trump-Wahl. Tesla. Elon Musk war eigentlich am präsentesten neben Trump, was die Wahl angeht. J.D. Vance habe ich gar nicht wahrgenommen, hier in Deutschland zumindest. Aber Musk hat ihn supported, Trump. Genau. Und wird jetzt auch sicherlich eine Rolle irgendwie in der Regierung von Trump einnehmen.
Genau, er kann ja auch ordentlich hoch springen.
Das hat sich ja aufgezeigt. Aber ist es die Aktie profitiert auch im vorbörslichen Handel?
Die Aktie war teilweise 13% im Plus im Nachthandel. Das finde ich jetzt doch ein bisschen sportlich. Gut, klar, sie ist im Vorfeld auch ein bisschen runtergekommen, im Vorfeld der Wahl, nach den sehr guten Zahlen, die jetzt zu diesem Anstieg geführt haben. Aber das ist jetzt doch ein bisschen stark, denn es ist ja nicht so, dass jetzt Elon Musk ein Freund von Elektroautos geworden ist. Er supportet vor allem die Person Elon Musk, die findet er gut, genauso offenbar andersrum. Aber ich weiß nicht, vielleicht vermutet man...
So eine Diskrepanz irgendwie so ein bisschen zwischen...
Also ja, es ist so eine Zwang-Ehe, würde ich nicht sagen. Man hat sich das ja selber ausgesucht. Es ist ja nicht so, dass jemand
Man profitiert ja voneinander, das ist ja auch klar, aber...
Aber es ist sicherlich so, dass der Elon Musk das sicherlich etwas bewusster gemacht hat und auch geschäftsorientiert, weil er natürlich weiß oder wusste, dass Trump kein Freund von Elektroautos ist. Und jetzt ist er eine geworden. Er hat ja gesagt, er muss es werden, weil Trump Musk ihn so unterstützt hat. Hier sieht man mal die Aktie tatsächlich jetzt noch gute 10% im Plus, 278. Damit wäre charttechnisch die 270 nach oben raus. Mhm. Ob das jetzt wirklich gelingt, ich weiß nicht, aber wenn nicht heute, dann irgendwann demnächst. Denn das ist jetzt sicherlich kein Event, was, wie du schon sagst, was die Aktie nachhaltig beeinflusst. Bei Bitcoin ist es ein bisschen anders, bei Tesla eher weniger, da zählen dann doch andere Fakten. Tatsächlich nach wie vor die Robo-Fantasie, die KI-Fantasie und ja, die Roboter-Fantasie, das zählt.
Ich wäre ja auch vorsichtig. Wir kennen Trump, wir kennen Musk, also kennen in Anführungsstrichen, ob das wirklich so eine Freundschaft bleibt, weil oftmals sind Freunde von Trump auch schon in Ungnade gefallen durch irgendeinen blöden Tweet oder sonst was, blöde Aussage und dann ist man plötzlich kein Freund mehr.
Also ich versuche mich da möglichst fernzuhalten und mehr auf die Fakten zu schauen, auf das operative Geschäft, auf die Perspektiven vom Unternehmen und weniger, was der Firmenchef rechts und links noch so treibt. Das wird er auch weiterhin tun und das wird ihm auch keiner verbieten. Wer will dem reichsten Mann der Welt irgendwas verbieten? Soll er machen, wenn er Lust hat, solange es das operative Geschäft seiner Unternehmen nicht beeinträchtigt. Das tut es sicherlich zum Teil, aber ich habe es ja gesagt, es gibt sicherlich Leute, die jetzt keinen Tesla kaufen, weil Elon Musk Trump unterstützt, aber es gibt sicherlich auch Leute, die deswegen einen Tesla kaufen, weil er Trump unterstützt. Das wird sich wahrscheinlich ungefähr die Waage halten.
Dann schon mal wieder auf Fakten bei Jinko Solar. Da gab es letzte Woche ja schon Zahlen. Ich glaube, die waren auch ganz gut.
Ja,
aber jetzt natürlich die ganze erneuerbare Energienbranche war ja eher Harris, Lager Harris.
Ja, das ist, Jinko Solar ist natürlich jetzt mitten in allen Strudeln, die es so gibt. Es gab erst diesen Anstieg bei der China-Euphorie, die auf einmal aufkam mit diesem Stimuluspaket. Dann ging es wieder genauso nach unten. Das sind Ausschläge. Da hat sich die Aktie fast verdoppelt in der Spitze, dann wieder fast halbiert. Dann ging es nach den Zahlen wieder rauf. Jetzt natürlich ist das der Wahlsieg von Trump für die Anbieter von Erneuerbaren, Solar, Wind, Batterien etc. nicht gut, weil Trump bekanntlich kein Freund von Erneuerbaren ist. Und 13% geht es über Nacht nach unten. Das finde ich natürlich wiederum überzogen, weil wenn es First Solar trifft, First Solar ist ein Unternehmen, das fast ausschließlich seine Module in den USA verkauft. Klar, die sind natürlich betroffen, die fallen auch ähnlich im gleichen Ausmaß. Ich glaube sogar weniger. Aber Jinko Solar verkauft gerade mal rund 15% seiner Module in den USA und 85% auf dem Rest der Welt, die meisten übrigens in China. Und da ist dieser Abschlag dann schon ein bisschen überzogen. Klar, der US-Markt ist äußerst profitabel. Aber diesen kleinen Anteil, den Jinko Solar da hat, den wird man wahrscheinlich sogar halten können. Soweit ist das wirklich überzogen. Und die guten Zahlen, die man vorgelegt hat, sind jetzt doch in den Hintergrund getreten. Man hat überraschend einen Gewinn gemacht. Es war eigentlich mit einem recht hohen Verlust gerechnet worden. Die Prognose wurde bestätigt. Also passt alles. Und das US-Geschäft ist wirklich nicht entscheidend für Jinko Solar. Insoweit finde ich diesen Rücksetzer jetzt 13% eher als ganz gute Gelegenheit, in einen Wert einzusteigen, der operativ auch dabei ist, die Wende zu schaffen. Das sehen wir nämlich hier. Das ist der operative Gewinn und das ist die operative Marge. Und da sieht man, nachdem es noch die letzten Quartale runterging, hatten wir im zweiten Quartal zumindest eine Stabilisierung und jetzt im dritten Quartal doch einen recht ordentlichen Anstieg. Und auch die Marge ist von 11 auf fast 16% drauf. Und Jinko Solar hat angekündigt, man wird im vierten Quartal die Kosten noch weiter runterkriegen. Und es gibt ja Bestrebungen, dass die Preise konstant gehalten werden sollen, zumindest konstant in China von der Regierung. Und die Kombination spricht dafür, dass sich dieser Trend fortsetzen wird und dass dann vielleicht auch mal hier sich mal ein Trend entwickelt und nicht so ein Herzinfarkt-ähnliches Gebilde entsteht.
Dann schon mal auf eine Bilanz, die auch klar positiv zu deuten und zu lesen war. Palantir hat am Anfang der Woche Zahlen vorgelegt und ja, dementsprechend auch die Reaktion der Aktie.
Ja, absolut alles übertroffen, Gewinne übertroffen, Umsatz übertroffen, Prognose angehoben, alles bestens. Das klingt nach einem Aber, das kommt auch gleich.
Aber jetzt erstmal das vor dem Aber.
Das sieht man tatsächlich. Wir haben einen schönen Gewinnanstieg, wobei, wenn man genau hinschaut, sieht man, dass sich dieser Gewinnanstieg, das ist von Quartal zu Quartal, sich etwas verlangsamt. Also 134 auf 144, das ist natürlich weniger als, hier waren es noch 30%, jetzt ist es weniger als 10. Mhm. Aber trotzdem, alles gut. Das größere Aber ist eigentlich, was mir und anderen auch Bauchschmerzen bereitet, ist die mittlerweile doch sehr, sehr ambitionierte Bewertung, die Palantir schon vorher hatte, aber jetzt nach diesem Kurssprung um über 20% natürlich noch mehr. Mhm. Wir haben eine Bewertung mit dem 30-fachen Umsatz, was ja noch gar nicht mehr so schlimm wäre, wenn der Gewinn passen würde, aber der ist so schmal, dass das KGV bei, ich glaube jetzt mittlerweile bei 110 liegt, wenn ich die Gewinnprognosen fürs nächste Jahr schon nehme. Und das finde ich dann doch ein bisschen sehr sportlich. Und sportlich, also eher wild, sieht nicht nur der Palantir-Chef aus, sondern auch seine Aussage. Ich kann es aber nicht glauben, was er da gesagt hat. Also mal übersetzt, die Gewinner, die KI-Gewinner werden von Palantir unterstützt und die Loser werden die Analystenkommentare lesen. Dann merkt man schon, er ist eben kein Freund von Analysten. Wahrscheinlich aus dem Grunde, weil natürlich die meisten Analysten, so wie ich bin kein Analyst, aber ich bin Journalist, die meisten sagen, ja, die Aktie ist einfach zu teuer. Und da kann man jetzt anderer Meinung sein, aber eigentlich kann man das gar nicht begründen. So gut Palantir auch ist, so schön man vorankommt, ich wüsste jetzt nicht, klar, in einem wirklich perfekten Umfeld, in einer Euphorie, kann Palantir auch auf $100 steigen, ist durchaus möglich. Aber dann wird es dann wirklich irgendwann gefährlich. Und da habe ich doch lieber Aktien, die auch aus der Branche kommen, die aber vielleicht noch eine halbwegs angemessene Bewertung haben.
Bevor wir auf die zu sprechen kommen, hier nochmal kurz der Langfristchart. Da sehen wir, wo die Aktie herkommt.
Genau, da sieht man auch, dass tatsächlich sie schon mal fast so hoch war im Anfang 21. Und dass wir jetzt, wenn man mal die Tageskerzen noch sieht, dann haben wir eigentlich jetzt gerade erst das Hoch von damals nach oben rausgenommen. Insoweit kann man charttechnisch auch argumentieren, das war ein Ausbruch nach oben. Aber auf den würde ich nicht setzen.
Sondern eher hier auf Nvidia, das ist der nächste Wert. Da gibt es die Bilanz erst, ich habe es gelesen, am 20. November, müssen wir noch ein bisschen warten.
Genau, kommen wir mal einen Monat, das Quartal läuft einen Monat länger. Genau. Deswegen kommt die Bilanz später. Da würde ich allerdings, da sieht es ganz anders aus. Also erstmal von der Umsatzbewertung, 18-facher Umsatz, glaube ich, das ist auch sehr viel. Aber das KGV, aufgrund der Tatsache, dass Nvidia eben so hochprofitabel ist, liegt das KGV nur bei 33, 34 fürs nächste Jahr. Und das ist in Anbetracht des Gewinnwachstums, übrigens Palantir wächst nur mit 20%, während Nvidia im Moment noch mit weit über 50% wächst oder im nächsten Jahr über 50% wachsen wird. Und das sind schon Unterschiede und insoweit macht es wirklich mehr Sinn, in jeder Hinsicht Nvidia sich ins Depot zu legen als Palantir. Ist zumindest meine Meinung.
Es gab in der Woche auch Neuigkeiten, trotz dass es noch keine Zahlen gab, was den Dow Jones angeht. Man wird in den Dow Jones aufgenommen, am 8.
Also am Freitag. Genau, am Freitag kommt Nvidia in den Dow Jones. So, und jetzt ist die große Preisfrage, wo kommst du denn hin? Das hier sind alle Dow Jones-Werte, die 30 Stück, aufgelistet nach der Gewichtung. Und da fällt schon mal auf, komischerweise, wieso ist denn United Health Group das Schwergewicht mit einer Gewichtung von fast 9%? Ja, komisch, ne? Ja. Und Apple, was ja nun die teuerste Aktie der Welt ist, ist nur auf Platz 12. Mhm. Die Erklärung ist ganz einfach, in dieser Spalte, der Dow Jones setzt sich zusammen nicht nach dem Börsenwert, was ja eigentlich sinnvoll wäre, sondern nach dem Preis der Aktie. Je höher eine Aktie steht, je höher der Aktienpreis pro Aktie ist, 567 bei United Health, desto höher ist die Gewichtung. Und ganz einfach, 567 ist gut das Doppelte von 244, also ist die Aktie auch doppelt so gewichtet. Apple knapp 4%, United Health bei 9%. Jetzt kann man sich überlegen, wo Nvidia reinkommt. Nvidia hat einen Aktienkurs von 140, glaube ich, ja, 140. Da sind wir es. 140, genau, 139,9. $140, nochmal zurück zu der, und $140, da sind wir ungefähr hier, so auf Platz 20. Mhm. Und mit einer Gewichtung von ungefähr 2%. Das ist natürlich schon
wenig.
Ja, wenig, ja. Es kommt ja noch ein zweiter Wert in den Dow Jones, die Sherwin-Williams, der weltgrößte Hersteller von Farben und Beschichtungen. Und Markencap ist nur 90 Milliarden gegenüber 3,4 Billionen von Nvidia, aber die Aktie wird mehr als doppelt so hoch gewichtet, weil der Kurs nämlich bei, ich glaube, $380 steht. Die wird sich dann hier irgendwo einsortieren in die Top 5 oder Top 6. Schon komisch, aber trotzdem, der Index funktioniert und es ist ja trotzdem gut, dass Nvidia jetzt endlich mal im Dow Jones ist. Wie immer zu spät, die meisten Werte kommen sehr spät in den Dow, aber viele haben es dann trotzdem noch geschafft, weiter zu steigen und wie gesagt, bei Nvidia spricht nichts dagegen, dass sich auch hier der Aufwärtstrend fortsetzt. Man hat ja jetzt doch eine recht lange Pause gehabt von 4-5 Monaten.
Genau. Supermicro hat noch Zahlen vorgelegt, gestern nachbörslich. Und ja, da hat man schon jetzt nicht viel Gutes erwartet, aber es kam noch schlechter.
Genau, die schlechte Nachrichtenserie reißt nicht ab. Jetzt auch noch operativ. Man hat die Erwartungen verfehlt beim Gewinn, beim Umsatz. Der Ausblick deutlich schlechter als erwartet. Und es ist auch zu befürchten, dass mittlerweile dieses ganze, diese Betrugsvorwürfe, die Short-Attacke, Wirtschaftsprüfer weg, dass das natürlich auch Auswirkungen hat, vielleicht auf das operative Geschäft. Nvidia hat ja bereits reagiert und hat einige Bestellungen, die eigentlich an Supermicro gehen sollten, an andere Firmen vergeben. Und ja, das ist so ein Teufelskreis. Also ich habe schlechte Zahlen oder liege meine Zahlen. Man wartet immer noch auf den Jahresabschluss vom letzten Jahr. Und wenn man hier keine Fristverlängerung bekommt, man hat sie beantragt, dann läuft man Gefahr, sogar delistet zu werden. Das wäre nicht das erste Mal, das gab es schon mal 2018. Also ich wüsste jetzt nicht, welche Gründe es überhaupt noch gibt, in diese Aktie investiert zu sein, denn da droht noch weiteres Ungemach. Klar, jetzt kann man argumentieren, mittlerweile ist die Bewertung, ich habe es gar nicht mehr angeschaut, war ja schon billig, als die Aktie bei 60 oder 80 war. Jetzt ist sie natürlich bei 30 noch billiger, aber die Frage ist, ob diese Prognosen überhaupt erreicht werden können. Also da sieht man es nochmal, man hat eigentlich ja alles, was man hier, dieser steile Anstieg wurde komplett wieder abgearbeitet. Und also, dass wir nochmal Kurse von $100 sehen, das halte ich doch für fast ausgeschlossen. Eher tatsächlich, wie gesagt, die Gefahr, die Listing. Und damals waren es, glaube ich, ein paar Wochen, dann wurde die Aktie wieder gehandelt. Aber das muss nicht so sein. Es gibt auch die Listings, die vor ein paar Jahren passiert sind und bis heute andauern. Also insoweit ist das Gefahrenpotenzial doch weitaus größer als irgendwelche möglichen Chancen.
Okay, dann hacken wir die Aktie jetzt erstmal ab, bis es vielleicht auch spannende Neuigkeiten gibt, positiv oder negativ.
Es gibt auch zu viel gute News, als dass man sich mit solchen schlechten Sachen beschäftigen muss.
Und da gab es schon letzte Woche die Zahlen für den Oktober. Die Verkaufszahlen, die waren auch positiv.
Genau, es gab Doppelzahlen. Es gab jetzt Zahlen für Oktober und wenige Tage zuvor gab es die Quartalszahlen vom dritten Quartal. Alle Zahlen extrem gut, können wir uns gerne noch genauer anschauen. Die Aktie hat nicht mehr reagiert. Aber das Gute ist, wenn man den Jinko-Solar-Chart gerade noch mal im Hinterkopf hat oder auch andere chinesische Charts, die hatten diesen Spike und dann ging es direkt wieder runter. Und wie über die hat das hohe Niveau eigentlich ganz gut gehalten. Das zeigt schon relative Stärke und die ist auch berechtigt, weil tatsächlich die Zahlen, ja, das wird dann hier immer besser. Hier sieht man es tatsächlich, das sind die Verkaufszahlen, die monatlichen. Da sieht man immer diesen Einbruch zu Jahresbeginn. In diesem Jahr war es extrem, aber man sieht auch jetzt, wir hatten das ganze Jahr über immer bessere Verkaufszahlen und jetzt gab es nochmal einen richtigen Anstieg. Und erstmals hat BYD in einem Monat über 500.000 Autos verkauft. Da wären andere froh, wenn sie das im Jahr hätten. Das ist wirklich ausgesprochen gut und völlig vollkommen überraschend. Also man hatte mit 500.000 eher dann im November gerechnet, jetzt war es schon im Oktober soweit. Und da sieht man mal, dass das Wachstum vor allen Dingen erzeugt wird von, in Orange, das sind die Plug-in-Hybriden. Da ging es rasant nach oben. Mittlerweile verkauft BYD deutlich mehr Plug-in-Hybride als reine Elektroautos. Da ist das Wachstum so ein bisschen ins Stocken gekommen. Aber wer sollte in Elektroautos wieder mehr gefragt werden in China, dann ist BYD sicherlich der Erste, der auf diesen Trend reagieren kann und reagieren wird. Also das sieht gut aus und das sieht auch sehr gut aus. Man hat nämlich jetzt schon von Januar bis Oktober die Verkaufszahlen des Vorjahres übertroffen, die gut 3 Millionen Autos. Und wenn man jetzt nochmal die 500.000 im November und Dezember schafft, wovon es auszugehen ist, dann kommt man doch sehr deutlich über 4 Millionen, wahrscheinlich in Richtung 4,3. Und damit hatte noch vor wenigen Monaten niemand gerechnet, dass man solche Verkaufszahlen hinbekommt.
Da kann man nochmal einen Vergleich anstellen mit Tesla, was die Umsätze angeht.
Genau, erstmals hat es BYD geschafft, Tesla im Quartal im Umsatz zu übertreffen mit 27 Milliarden Dollar. Und da sieht man auch, dass BYD immer noch wächst, während Tesla doch jetzt seit einigen Quartalen, also seit 1,5 Jahren, stagniert.
Monatlichen Gewinn können wir auch noch drauf blicken.
Genau, das ist nämlich, Umsatz ist eine Sache, aber wichtiger. Und da hat man ja bei BYD ein bisschen Sorge gehabt, dass aufgrund dieser massiven Preissenkung, die man gerade im ersten Halbjahr durchgeführt hat, die Marge leidet. Hat sie auch mal kurz im ersten Quartal oder ist der Gewinn runtergegangen, die Marge entsprechend auch. Aber jetzt im dritten Quartal hat man einen Rekordgewinn erzielt, so viel wie noch nie. Und man hat sich sehr gut auf diese fallenden Preise eingestellt, weil, das habe ich glaube ich in der letzten Sendung mal mitgebracht, weil BYD eben in der Lage ist, Kosten zu sparen, vor allem durch die eigene Batterieproduktion, durch die eigene Lithiumproduktion. Diese vertikale Integration, die sorgt doch dafür, dass man ja so günstig produzieren kann wie niemand anders sonst eigentlich.
Und dass es jetzt ein bisschen abwärts geht, heute liegt trotzdem auch in der Trump-Wahl, weil Strafzölle, aber ja, USA ist nicht so richtig für die.
Es gibt ja schon 100% Zoll in China. Also, und Bieber, die hat schon von Monaten oder schon vor Jahren gesagt, wir wollen nicht in die USA, weil sie genau wissen, dass das nicht funktioniert. Weil wenn Biden schon die Zölle macht und 100%, was will der Trump jetzt 200% machen? Soll er machen, aber Bieber, die braucht die USA nicht, will sie nicht. Und insoweit ist das eigentlich kein Thema. Und dennoch die Aktie heute recht deutlich im Minus.
Gut, heute ist erstmal eine krasse Reaktion. Das haben wir jetzt bei vielen Werten gesehen. Das wird sich vielleicht auch wieder ein bisschen einpendeln. Heute Morgen im Laufe der Woche eben.
Genau, das ist vielleicht
immer so zu erwarten. Okay, das war's für heute. Danke dir, Alfred, für deine Einschätzungen. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht's gut.